Über München und Hamburg kommen wir nach Köln, hier bei Hinter den Kulissen auf meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und direkt auch hallo und herzlich willkommen an meinen Gast, Christian Sprenger. Hallo.
Ich bedanke mich auch und sage natürlich auch hallo.
Ja, wer Christian Sprenger nicht kennt, das ist nicht der Handballspieler vom THW Kiel, sondern ein, wie ich finde, relativ bekannter TV- und Fußballjournalist vor allem. Und wir wollen natürlich heute bei ihm ein wenig schauen, wie kam es dazu, dass er überhaupt in den Sportjournalismus gekommen ist. Und deswegen die Einstiegsfrage. Kannst du dich an deinen ersten Stadionbesuch noch erinnern?
Mein erster Stadionbesuch, der hatte jetzt wenig mit dem Journalismus zu tun. Da war ich 13 und stand im Block 36 bei Fortuna Düsseldorf und habe ein paar auf die Nuss gekriegt.
Oh, ein paar auf die Nuss, aber es war wenigstens ein ansehnliches Spiel, damals im alten Rheinstadion ja noch dann.
Das Spiel weiß ich gar nicht mehr, gegen wen es war. Aber es war kein schlechtes Spiel. Das war ja zu den Hochzeiten, wo es auch mal ein 7-1 gab. Ist halt schon ein bisschen länger her, aber ans Spiel kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber da muss ja dann die Leidenschaft so angefangen haben. Denn irgendwann überlegt man, 13, 14, 15 ist vielleicht so ein Alter, wo man denkt, ja, das könnte was für mich sein, wo ich mich so für interessiere, dass ich das vielleicht beruflich mache.
Das wusste ich schon früher. Ich bin mit, ich glaube, sobald ich auf dem Gymnasium war, also spätestens in der 7. Klasse bin ich bei der Schülerzeitung eingestiegen und fand das klasse und wollte das dann auch immer machen und habe auch immer gesagt, das wird dann irgendwann mein Beruf, dass das dann mal in den Sportreporterbereich geht. Da waren dann ein paar Umwege zwischendrin. Das hatte ich dann zwischenzeitlich tatsächlich immer wieder vergessen, dass ich Sportreporter werden wollte. Und habe dann alles Mögliche gemacht, habe im Lokalen angefangen, habe aber natürlich auch, ich glaube, das machen ja alle in dem Alter, für meine Tante Grete, Riesen-HSV-Fan damals, für die habe ich dann immer eine Radiosendung aufgenommen, als kleiner Junge schon, und habe dann da jeden, damals hieß die Sendung noch Sport und Musik, und habe dann jeden Tag oder jeden zweiten, immer wenn ich Zeit hatte, mich hingesetzt und dann für sie Sport und Musik aufgenommen mit schöner Schlagermusik und dann mit Sportsachen. Natürlich ging es viel um den HSV und alles auf Kassette. Und das habe ich ihr dann immer einmal die Woche vorbeigebracht. Gab dann immer ein schönes Taschengeld.
Wie alt warst du da, als du das damals gemacht hast?
12, 13. Das ging dann aber auch bis 15, 16 habe ich das durchgezogen für Tante Grete.
Naja, wenn es dann Taschengeld gab, dann konnte man sich vielleicht auch mal einen Kicker oder eine Sportbild leisten. Das war wahrscheinlich dann auch eine Standardlektüre für dich, auch schon in dem Alter.
Sportbild gab es da noch gar nicht. Also die kam ja erst wesentlich später. Aber Kicker, ich glaube seit der WM 74, also sprich auch mit 12.
Jetzt hast du eben gesagt, du warst erst Lokaljournalist und das mit dem Sportjournalismus hast du zwischendurch vergessen. War dir im Prinzip egal, was du machst, Hauptsache Journalismus, weil dich das so begeistert hat?
Der Sport bzw. Fußball war irgendwie wieder nach hinten gerückt. Ich habe ein Volontariat gemacht. Also ich habe erst ein bisschen studiert, jetzt nicht so schrecklich lange, hatte aber immerhin mein Grundstudium. War dann Dreivierteljahr bei der Bildzeitung in Düsseldorf und habe da tatsächlich Lokales rauf und runter gemacht. Also mein erster Artikel, erinnere ich mich noch wie heute dran, die Eröffnung eines Bankautomaten. Krass. Ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, jemals so einen Teil zu benutzen. Mittlerweile weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Bank betreten habe. Ich glaube, irgendwann jetzt mal mit den Kindern, ums Sparbuch dann nochmal aufzufüllen. Aber sonst ewig keine Bank betreten, dadurch, dass meine Bank in Düsseldorf ist. Ich ja mal in Hamburg gewohnt habe, ich mal in München gewohnt habe und dann mit 20 nach Köln gegangen bin, wohin ich auch immer wieder zurückgekommen bin. Hatte ich halt auch nie eine Bank und bin dann halt eben immer schön zum Automaten gegangen, was ich mir damals halt, wie gesagt, gar nicht vorstellen konnte. Ich habe dann bei der Bildzeitung leider kein Volontariat gekriegt. Es hieß damals, ich sei zu jung. Die Volontäre waren da alle 27, 28, war aber erst 20. Und dann habe ich mich beim Express beworben, beziehungsweise habe angerufen hier beim Kölner Express und die haben mich dann genommen.
Hast du diesen ersten Artikel noch?
Ja, ich habe alle meine Artikel noch aus der Bildzeitung und ich habe auch die alle Artikel, die ich während meiner Zeit beim Express gemacht habe. Da habe ich dann ein Volontariat gemacht, also eine klassische Ausbildung, wo du dann 2 Monate in der Kultur bist, 2 Monate da bist und 2 Monate da, unter anderem dann halt auch 3 Monate Sport. Und nachher war ich dann im Vermischten und habe eine lange, lange Zeit, da habe ich sehr viel gelernt, auf der Seite 1 gesessen, also Schlagzeilen gelernt, kurz und prägnant zu schreiben. Und war ich dann im Vermischten. Und dann kam irgendwann der Sportchef zu mir, Hans Reski, und sagte, Mensch Junge, willst du nicht mehr in den Sport kommen? Ja, dann habe ich gesagt, Mensch, stimmt, eigentlich wollte ich immer in den Sport. Und die haben einen gesucht für so eher so die anderen Ansätze. Also eher so ja, nicht jetzt die klassische 1:0 Berichterstattung, die es damals ja noch viel, viel mehr gab als heutzutage. Und dann bin ich dann in den Sport gegangen und habe dann erst über Bayer 05 Uerdingen geschrieben, dann über Fortuna Düsseldorf und die Düsseldorfer EG. Und bei der Düsseldorfer EG, da hatte ich einen Sitznachbarn auf der Pressetribüne, der mir viel erklärt hat, der mir alles erklärt hat, der mir auch viel beigebracht hat und von dem ich letztes Jahr dann noch wieder eine Karte bekommen habe. Und wer schrieb, ich erinnere mich gerne an unsere gemeinsame Zeit im Eisstadion an der Bremenstraße. Und wer war es? Wolfgang Niersbach.
Oh, Wolfgang Niersbach, mittlerweile der DFB-Präsident. Ja, das ist ja schön, wenn sich so einer dann noch daran erinnert. Da habt ihr aber wahrscheinlich ordentlich gefroren an der Bremenstraße. Also ich kann mich erinnern, ich war relativ jung, als ich da war, aber es war verflucht kalt.
Es war zugig da, aber es war schon, ich habe es geliebt als Expressreporter und dann später, als ich dann bei Premiere war und viel Eishockey gemacht habe, da habe ich es natürlich genossen. Das war halt immer, auch wenn ich halt früh aus Düsseldorf weggegangen bin nach Köln, war das Bremenstraße, war für mich immer ein Heimspiel.
Jetzt hast du es gerade gesagt, früh aus Düsseldorf nach Köln weggegangen. Ist eigentlich ein Schritt, den man als Düsseldorfer nicht machen darf.
Ja und nein, aber ich habe halt ein Dreivierteljahr in Düsseldorf gearbeitet und der Express sitzt nun mal in Köln. Und ich wollte jetzt nicht nur in der Lokalredaktion sitzen. Und dann war für mich klar, dass da, wo ich arbeite, da will ich auch leben. Und will nicht jeden Tag irgendwie im Zug sitzen oder mit dem damals noch gar nicht vorhandenen Auto hin und her fahren. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte nach Köln ziehen. Ja, und dann bin ich nie wieder weggekommen irgendwie von dieser Leidenschaft und von dieser Liebe zu Köln. Auch wenn ich dann, wie gesagt, mal ein paar Jahre in Hamburg war, bin ich wieder zurückgekommen nach Köln. Dann war ich eine Ewigkeit in München, bin auch wieder zurückgekommen nach Köln.
Also der Rheinländer muss einfach zurück ins Rheinland, so können wir es, glaube ich, sagen. Jetzt hast du eben erwähnt, du warst auch im Kulturteil tätig. Mal Hand aufs Herz, das kann doch einem Sportjournalisten nicht Spaß machen.
Es hat riesen Spaß gemacht, weil beim Express ist natürlich die Kultur noch ein bisschen was anderes. Ich erinnere mich an einen Artikel, der hieß dann Trio Trommler Knast macht mich impotent. Trio kennen wahrscheinlich alle, da und so weiter und so fort. Und der kam damals in den Knast. Und dann werde ich nie vergessen, in der Konferenz haben sie sich dann gestritten, der Ressortleiter Vermischtes und der Ressortleiter Kultur, wo jetzt dieser Artikel erscheinen soll. Und letztlich hat sich dann der Kulturchef durchgesetzt, wobei das natürlich mit Kultur nicht so schrecklich viel zu tun hat.
Wenn du jetzt diese Artikel nochmal liest, falls du das denn überhaupt tust, denkst du dann, oh Gott, oder sagst du, oh, das war eigentlich schon eine tolle Sache, ich habe das damals gar nicht so schlecht gemacht?
Es war halt alles zu seiner Zeit, ich habe sie jetzt aber auch ewig nicht gelesen. Es war halt alles zu seiner Zeit und es sind aber auch viele Sachen dabei, die ich mein Leben auch nicht vergessen werde, wo ich sehr viel gelernt habe und die mir viel Freude bereitet haben. Wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel die Doku da auf RTL, ich komme jetzt gerade nicht, wie heißt der Kollege, der in verschiedene Rollen schlüpft.
Das würde ich auch gerne wissen, denn ich gucke das nie, kann ich dir leider nicht sagen. Aber vielleicht mit ein bisschen Überlegen kommst du drauf, mir fällt es nicht ein. Ich bin da überfragt, denn bei mir läuft nur Sport, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Richtig guter Typ, den habe ich neulich im Radio gehört, Jenke. Das Jenke-Experiment, den habe ich neulich im Radio gehört. Und sowas in klein habe ich halt zum Beispiel beim Express in Düsseldorf gemacht. Also da habe ich dann, bin ich mit dem Leierkasten über die Kühe gegangen, so richtig schön klassisch im Zylinder und so weiter, Geld gesammelt, bin bei der Müllabfuhr mitgegangen und, Achtung, habe dann auch ein Training mitgemacht bei Fortuna Düsseldorf. Und immer wenn ich jetzt Holger Fach sehe, Jörg Schmattke sehe, dann kommt die Geschichte dann noch hoch und dann flachsen wir drüber, weil ich jetzt nicht so der talentierteste Fußballer war.
Das muss aber für dich doch ein Riesentraum gewesen sein, dann da mal mitzumachen bei deiner Herzensmannschaft.
Diese ganze Serie hieß Ich wollte, ich wäre und das war alles ein Traum. Also ich konnte da Sachen machen, die einfach überragend waren. Ich war auch Fahrer vom Oberbürgermeister und konnte einfach mal in so verschiedene Rollen schlüpfen. Und natürlich war das dann beim Fußball und mit den Profis von Fortuna Düsseldorf mitzutrainieren, war natürlich ein Highlight, klar.
Warst du denn da ein bisschen nervös auch? Denn normalerweise ist das ja nicht was man jeden Tag macht. Jetzt kann man sagen, okay, nach einer gewissen Zeit hat man da eine Routine entwickelt, aber es ist ja schon was Besonderes.
Ich war halt sehr darauf bedacht, damit die nicht alle mitkriegen, dass ich zwei linke Füße habe, weil, kann einem später noch vorgehalten werden, wurde einem dann auch später noch oft vorgehalten, gerade jetzt von Holger.
Dann nehme ich mal an, haben sie gesagt, ja, du kannst selber nicht kicken, schreibst aber über uns, so um den Dreh war das wahrscheinlich, ne?
Das kam dann später, ja. Das kam dann tatsächlich später, als ich dann über Fortuna Düsseldorf mitgeschrieben habe, ja.
Ich merke schon, du hast viele neue Sachen ausprobiert und bist viele andere Wege gegangen, die vielleicht ein Journalist zu der Zeit noch gar nicht gegangen ist. Darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Erste kurze Pause hier bei Hinter den Kulissen. Es gibt ein bisschen Musik und gleich sind wir dann wieder zurück. Wir sitzen nach wie vor hier im Birkenhof in Junkersdorf, hier in Köln. Christian Sprenger und ich hier bei Hinter den Kulissen. Und wir wollen natürlich jetzt ein wenig zu sprechen kommen auf deinen weiteren Karriereverlauf. Du hast eben schon erzählt, Volontariat beim Express in Köln und wie die ersten Schritte so verlaufen sind. Danach ging es ja irgendwann Richtung Fernsehen. Wie kam es denn dazu?
Richtung Fernsehen war auch sehr witzig, weil da rief mich dann ein Kollege an, Max Moosbauer. Den hatte ich kennengelernt bei der Bild-Zeitung in Düsseldorf. Und der rief dann an und sagt, jo, servus, hier ist der Mox, also so ein richtiger Bayer. Er wäre jetzt in der Produktionsfirma. Die Produktionsfirma hieß tatsächlich Huschert, Trick und Realfilm. Und sagte, er bräuchte jemanden dringend. Der hätte jetzt gesehen, ich wäre im Sport und er bräuchte dringend jemanden für den Sport. Ich sag, du, kann ich mir gut vorstellen. Hab dann beim Express die richtig gute Redakteursstelle abgegeben und bin dann jeden Tag nach Hilden gefahren. Das war eine schöne Strecke. Und hab dann tatsächlich noch auf 16 mm gelernt, beziehungsweise mir eine Cutterin alles erzählt. Damals wurde noch auf Kassetten gedreht und so weiter und so fort. Und RTL saß zu der Zeit noch in Luxemburg. Also sie waren noch weit, weit weg. Und Max Moosbauer hat dann den aktuellen Kram gemacht und ich habe dann die Beiträge gemacht, die für die Nachrichten anfielen. Das war sehr unterschiedlich. Das ging von Fußball über Formel 1 und dann irgendwann gab es auch die Sendung Finale bei RTL. Da waren dann auch mal 3 oder 4 Minuten erlaubt, nur alles eben ohne Rechte, also ohne Bewegtbilder. Und da hat man sich dann halt so durchgeschaltet. Wird nie vergessen, mein erster LB-Dreh war Thomas Klinkert.
Hat übrigens mal ein legendäres Hacken-Eigentor geschossen im DFB-Pokal, glaube ich. Heber über Uwe Kamps, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett vertue.
Und der lag, oder war es Thomas Kroth? Es war Thomas Kroth. Ich nehme es zurück. Es war Thomas Kroth, der lag im Krankenhaus in Mönchengladbach. Und wir sollten eine 1:15 Geschichte draus machen. Ich habe mit dem Kameramann gedreht, den sehe ich heute noch, Wigrid Ötschküler. Ich hatte nachher 3 Stunden Material. Ich habe Stunden im Schnitt gesessen und gedacht, um Gottes Willen, das passiert dir nie wieder, um da 1:10 draus zu machen. Ich wusste aber auch nichts. Ich wusste nicht, dass man jetzt noch einen Zwischenschnitt braucht, dass man irgendwie mal eine Pause braucht, dass man mal andere Bilder braucht, um da was drüber zu legen und so weiter und so fort. Das werde ich nie vergessen. Das war also Learning by Doing. Und der Beitrag ist dann letztlich irgendwie was geworden. Aber ich habe nachher dann schon gelernt, auch effektiver zu arbeiten. Ein Beitrag zum Beispiel auch bei Huschert, Trick und Realfilm haben wir den noch gemacht. Da war RTL zwar gerade schon nach Köln gezogen, aber da saß ich immer noch im Außenbüro. Und dann waren wir bei der Witwe von Hennes Weißweiler, bei Gisela Weißweiler. Und da habe ich einen 9-Minuten-Beitrag gemacht, 9:15. Und ich hatte Rohmaterial von 9:30. Also das habe ich dann irgendwann gelernt, dass es wesentlich einfacher ist, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag noch im Sichten verbringt.
Spart Zeit und das ist ja auch Geld, gerade in der Branche. Aber ich muss jetzt da mal nachhaken. Du hast gesagt, du hast diese gute Redaktionsstelle aufgegeben als Redakteur da beim Express. Warum? Was hat dich so gereizt am TV?
Ich fand das einfach faszinierend, weil es irgendwo immer, und selbst wenn es im Unterbewusstsein war, immer klar war, dass ich jetzt nicht bei der Zeitung hängen bleiben möchte. Oder was heißt hängen bleiben, ist der falsche Ausdruck. Aber dass ich halt mich weiterentwickeln möchte, dass ich auch noch was anderes machen möchte. Und dass ich eben Beiträge nicht nur in dieser einen Dimension machen kann, wo du sie halt schwarz auf weiß liest, damals noch schwarz auf weiß wohlgemerkt, sondern wo du verschiedene Dimensionen hast, wo du dann noch die Stimme hast, wo du dann noch das Visuelle hast. Das wollte ich immer machen. Und das war eine tolle Schule. Gerade jetzt auch bei Huschert, Trick und Realfilm, wo wir zu zweit tatsächlich es geschafft haben, monatlich ungefähr 100 Beiträge zu machen. Also es war schon heftig. Und dann nach einem Jahr war dann Huschert, Trick und Realfilm leider vorbei. Dann ging es dann ins Außenstudio zu Teutotele nach Essen. Da ging dann auch Max Moosbauer mit. Das wurde dann alles mehr oder weniger, ging dann halt eben in feste Außenbüros. Und dann bin ich auch noch 1,5 Jahre jeden Tag von Köln 150 Kilometer nach Essen gefahren.
Hat sich ja gelohnt. Und ich muss gerade sagen, diese 100 Beiträge im Monat, mehr als 3 am Tag ja dann im Prinzip, das ist ein ordentliches Pensum für die damaligen technischen Voraussetzungen. Dann hast du gesagt, RTL kam irgendwann. Gehörtest du zu diesem legendären Teil dieser Anpfiff-Crew, als die Rechte dann zur RTL kamen?
Ich saß noch im Außenstudio und obwohl ich in Köln saß, saß ich halt in Essen im Außenstudio, war aber mehr oder weniger echt fester, freier Mitarbeiter. Ich saß nicht unweit von der Location, wo wir jetzt hier sitzen, 500 Meter Luftlinie, saßen dann die Kollegen. Ich bin dann auch immer mal hin zur Konferenz und dann musste ich halt nicht nach Essen fahren. Und klar, ich war bei der ersten Anpfiffsendung dabei. Köln gegen Bayer Oerding, ich glaube 35 Minuten Beitrag, hat Uli Potowski vertont und ich habe da die Interviews gemacht. Und das war auch legendär und zwar eine Riesenerfahrung. Ja, und irgendwann, da ich so viel für die gemacht habe, die Kollegen, haben sie dann irgendwann gesagt, Mensch, als eine Stelle frei wurde, möchtest du nicht zu uns komplett kommen in die Sportredaktion. Da habe ich halt Uli Potowski kennengelernt und eben auch Burkhard Weber.
Die ja heute noch entscheidend mit dabei sind. Und der eine, ich glaube, Sportchef bei Sky, wenn mich nicht alles täuscht. Und Uli Potowski, den sehen wir sehr, sehr regelmäßig als Kommentator, Field Reporter, Moderator von Mein Stadion, noch sehr, sehr präsent. Auch bei Wimbledon ist er immer mit dabei. Auch ein Spitzenkandidat für diese Sendung, würde ich mal behaupten. Dann Anpfiff war, wie ich finde, ja der Beginn der Zeit, wo alles sich verändert hat. Wie kam das damals bei euch an, beziehungsweise was hast du gedacht, als die Sportschau die Rechte verloren hat? Das war ja damals schon was Bahnbrechendes.
Ach, da hat man sich jetzt gar nicht so Gedanken. Was soll ich mir über die Sportschau Gedanken machen? Da habe ich mir jetzt gar nicht so die Gedanken gemacht. Ich fand das faszinierend, wie wir da saßen mit 10, 12 Mann in dieser Anpfiff-Redaktion und geplant haben. Und die erste Sendung war ja 3 Stunden. Und dann saß Uli Potowski da mit Günter Netz. Das muss man sich heute mal vorstellen, wenn man sich das heute anguckt. Da war er weit vorn, also jetzt auch gerade in Sachen Günter Netz, aber natürlich war dieses 3 Stunden, ging gar nicht. Die zweite Sendung war dann, glaube ich, nur noch 2 Stunden. Es wurde dann immer weniger. Und wir hatten dann nachher, da gab es schon das Topspiel der Woche, samstags. Da war am Anfang war immer ein Reporter und 2 Interviewer. Und das wechselte dann immer. Und nachher war es so, dass ich immer der Interviewer bei diesem Spiel war, weil ich mir dann auch Gedanken gemacht habe. Klar, ich habe auch Zusammenfassungen gemacht. Aber ich war der bessere Interviewer als jetzt der Spielezusammenfasser. Und da ging eigentlich so auch diese Field-Reporter-Tätigkeit los. Was kann man sich gar nicht vorstellen. Das habe ich neulich noch Kollegen erzählt.
Was hast du denn da genau erzählt? Das muss ich natürlich jetzt wissen.
Ja, dass du saßt zum Beispiel in Kaiserslautern, Uffenplätze, direkt hinter dir die Fans. Und du hattest nichts. Wenn du das den Kollegen erzählst, bei Schulungen jetzt, die glauben das gar nicht. Du hattest keinen Monitor. Du hattest nicht mal eine Sprechverbindung jetzt zu dem, der das Spiel dann nachher zusammengefasst hat oder kommentiert hat. Es war irre. Also hast gearbeitet, dass ich dann gesagt habe, Freunde, so geht's nicht. Ich kann doch nicht nachher nach Szenen fragen, die ich nicht gesehen habe. Ja, und dann stand irgendwann der Monitor am Spielfeldrand. Wenn man das heute sieht, die haben teilweise 3, 4 Monitore, da stehen die Kollegen, ist das unvorstellbar, dass du wirklich mal angefangen hast als Field Reporter, allein den Ausdruck gab es ja noch nicht, angefangen hast und dann da gesessen hast, irgendwo auf der Seitenlinie zwischen Balljungen und Ordnern und das Spiel geguckt hast und nachher ein paar Interviews gemacht hast.
Die fehlenden Monitore ist sicherlich ein Hindernis gewesen, aber die fehlende Sprechverbindung, war die vielleicht auch ein bisschen Vorteil, dass man mehr journalistische Freiheit hatte und auch mal ein Interview ein bisschen länger führen konnte, als das heutzutage ist, wo das ein bisschen runtergerattert wird und irgendwann der Kollege durchs Ohr sagt, ja, jetzt muss er aber den Cut machen, obwohl vielleicht noch eine gute Frage nachkäme?
Na, der Anpfiff war ja gebaut, dass der Ball rollen soll. Du hattest dann maximal 1,30 hinten für ein Interview Zeit. Also insofern wusste ich auch immer, je kürzer ich bin, desto eher bin ich in der Show. Wenn ich da jetzt ein 5-Minuten-Interview gemacht hätte, wäre ich damit nie in der Sendung gewesen und wäre damit nie irgendwie an dem Beitrag dran gewesen. Insofern hat man dann schon oder ich dann halt schon probiert, hinten auch ein gutes, knackiges Interview zu führen, was dann auch in der Sendung war. Also ich habe dann auch, wir haben auch mal abgesetzt, werde ich auch zum Beispiel nie vergessen, ein Udo Lattek-Interview gemacht. Damals in Dortmund mitten auf dem Rasen zu seiner FC-Manager-Zeit. Da hat er sich erst im Bus versteckt vor allen Journalisten und kam dann nochmal raus. Und wir haben dann ein 5-Minuten-Exklusiv-Interview gemacht. Das war aber dann eine komplett andere Schiene. Aber so als Field-Reporter war es halt, nachher gab es das auch, die Sprechverbindung. Oder du wusstest ja, der Beitrag wird 6 Minuten und hinten hast du eine Minute für O-Töne. Also insofern war es da jetzt dann, wäre es auch kontraproduktiv gewesen, da jetzt irgendwie was Längeres zu machen.
Jetzt hast du eben gesagt, ich hatte das ja nicht betroffen im Prinzip, dass die Sportschau dann weg war. Aber dich hat es ja dann betroffen, als die Rechte von RTL weggegangen sind. Wie war die Situation dann damals?
Die war, um es ganz klar zu sagen, richtig scheiße. Auch das wieder erfahren. Der Betzenberg verfolgt mich irgendwo am Betzenberg. Ich treffe dann Günther Peter Ploog und der sagt, ah, hast dich schon gemeldet beim Arbeitsamt? Ich sage, wieso, was ist los? Ja, kam doch, die Rechte sind weg. Ich sage, wie, die Rechte sind weg? Das ging ja so in Etappen. Erst hatten wir ja immer noch Anpfiff, dann freitags. Und dann irgendwann, ne, da hat sie dann ja samstags war dann bei der Sportschau, das ging ja in Etappen zugrunde. Wir hatten dann den Freitag und alles war gut. Und dann irgendwann treffe ich dann Günther Peter Ploog, eben wie gerade erzählt. Und ich wusste das überhaupt nicht. Und da natürlich, da bricht erstmal eine Welt in dir zusammen. Du denkst, Mensch, du machst einen Traumjob, du machst all das, was dir Spaß macht. Und was machst du jetzt?
Darüber sprechen wir nach der nächsten Pause. Der Cliffhanger, schön eingebaut an dieser Stelle. Der nächste Song oder das nächste Durchatmen für alle Hörer. Gleich sind wir zurück hier bei Hinter den Kulissen. Was nun? Das ist die Frage, die Christian Sprenger, mein Gast hier bei Hinter den Kulissen, sich eben gestellt hat, beziehungsweise vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er, als er bei RTL tätig war. Und Christian, erzähl mal, wie ging es dann für dich weiter? Denn irgendwann erfolgte ja dann der Sprung zur Premiere.
Es ging dann relativ einfach und leicht zum Glück weiter, weil Michael Pfad war auch bei RTL, aufstrebender Kommentator, und der war dann plötzlich Nachfolger. Reinhold Beckmann ging ja dann, die Rechte gingen ja dann von RTL zu Sat.1. Reinhold Beckmann ging dann weg von Premiere und Michael Pfad wurde sein Nachfolger. Und der hat mich dann gefragt, ob ich denn nicht mitkommen möchte. Und damals... Wen hat er noch mitgenommen von RTL? René Hiepen, glaube ich, war auch noch mit dabei von RTL. Und Patrick Wasserzier kam dann von der Deutschen Fernsehagentur aus Bonn dazu. Insofern war es dann ein relativ nahtloser Übergang. Also es war sogar ein ganz nahtloser Übergang. Ich habe freitags, werde ich auch nie vergessen. Und die Kollegen haben es auch nie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo bei YouTube gibt. Habe ich mich dann in Mönchengladbach, damals auf dem Bückelberg, nach der Spielzusammenfassung verabschiedet und gesagt, so, liebe RTL-Zuschauer, wenn Sie mich in Zukunft sehen wollen, dann müssen Sie 39 Mark in die Hand nehmen. Ich wollte mich noch bedanken bei Burkhard Weber und bei Olli Potowski für die Chancen und für die Möglichkeiten, und ich freue mich dann, wenn wir uns dann bei Premiere wiedersehen. Das war freitags, und samstags hatte ich dann meinen ersten Einsatz für Premiere beim Spiel Stuttgart gegen Wattenscheid 09.
Oh, ein legendärer Kick. Wahrscheinlich dann mit Fritz Walter, Guido Buchwald auf der einen Seite, Süleyman Sahne auf der anderen. Ja, waren das die Stars, die damals da auf dem Platz rumliefen?
Das müssen ja die Stars gewesen sein, die da auf dem Platz rumliefen. Es war noch nicht mal ein richtiges Spiel. Damals gab es ja nur eben dieses eine Topspiel bei Premiere. Aber es war ja eben der letzte Freitag. Und insofern gab es noch 2 oder 3 Spieltage, war das damals so. Und dann hat Premiere gesagt, okay, komm, wir schalten nach Stuttgart. Das war in der Saison, wo Stuttgart Meister werden konnte, womit ja keiner gerechnet hat. Und dann ja auch Meister wurde dann später. Aber zu dem Zeitpunkt hat keiner damit gerechnet. Und da gab es auch keine Bilder von dem Spiel, sondern da haben sie zu mir geschaltet. Und ich stand dann da im Stadion und im Neckarstadion, so hieß es damals noch. Und habe dann Live-Schalten gemacht ins Topspiel. Das, keine Ahnung, woher kam. Das weiß ich nicht mehr.
Also, der Sprung dann von RTL zu Premiere. 39 Mark ist ja ein Spottpreis, wenn man sich mal zurückerinnert. Wobei damals musste man ja noch so einen Plastikschlüssel in den Decoder stecken. Und das habe ich auch gemacht. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen den Bogen spannen, damit wir noch zu allen Themen kommen, die ich ansprechen wollte. Eishockey hast du dann auch irgendwann moderiert bei Premiere. Und ein ganz, ganz spezielles Spiel, auf das ich direkt zu sprechen kommen möchte. Du kannst dann gleich ein bisschen ausholen. Spiel 4, Stanley Cup Finale 1996, Florida Panthers gegen Colorado Avalanche, und du sitzt im Studio mit Lance Nethery und musstest arbeiten bis 7:30 morgens.
Ach, musste, würde ich mal streichen. Ich durfte, es war einfach überragend. Ja, wir hatten bei Premiere, also um ein bisschen auszuholen, wir hatten bei Premiere ja nur in Gänsefüßchen Fußball und damals eben auch nur das Topspiel der Woche beim Fußball, sprich Samstag. Wir waren aber schon mehr und dann hat Michael Pfarz geschafft, tatsächlich die Eishockey-Rechte zu holen. Damals war es noch die Eishockey-Bundesliga, es war die Hochzeiten von der DEG und vom KHC und Zach und Konsorten und die ganzen, die jetzt überall alle als Experten arbeiten und als Co-Kommentatoren auftauchen, die spielten damals noch aktiv. Ja, und dann hieß es, Mensch, Eishockey. Christian, willst du Eishockey moderieren? Da habe ich gesagt, ja klar, moderiere ich Eishockey. Ich war jetzt nie so der riesen Eishockey-Experte, aber natürlich, wenn du in Düsseldorf geboren bist, wächst du ja auch mit der DEG auf. Also ich wusste schon viel, aber ich war jetzt nicht so ein Eishockey-Papst wie Ploog oder wie Wolfgang Büttner, der dann später dazu stieß als Kommentator, der auch ein riesen NHL-Freak war, also der mir dann auch tausend Sachen erklärt hat, diese ganzen Statistiken, die ich bis heute wahrscheinlich nicht begriffen habe. Ja, und so bin ich zum Eishockey gekommen. Ich glaube, ich habe über 100 Sendungen gemacht und das war eine tolle Erfahrung, weil du hattest Live-Sendungen, du konntest dich austoben, du konntest üben, da ging mal eine Scheibe zu Bruch, da hatten wir eine Drittelpause von 60 Minuten. Und wir hatten nichts da drin. Das heißt, da hast du 60 Minuten mit jemandem quatschen können. Oder damals hattest du auch zwei Drittelpausen. Ohne, da gab es natürlich noch keine Werbung bei Premiere und nichts. Da hattest du wirklich 15 Minuten mit ein paar Highlights, mit ein bisschen Analyse, wo du mit tollen Gästen reden konntest. Also da hatte ich Gäste von Heike Makatsch über Campino, Janus Fröhlich, wer da alles war, sensationell. Und dann haben sie tatsächlich auch die Rechte am Stanley Cup gekauft. Christian, machst du? Klar, es war mitten in der Nacht, aber kriegen wir schon hin. 4 Uhr oder 5 Uhr bin ich ja zu Hause und dann kann ich ja ausschlafen. Und dann kam halt eben jenes legendäre Spiel, was nicht aufhörte und nicht aufhören wollte. Es war damals so das erste halbvirtuelle Studio, das hätte ich auch nicht vergessen. Da haben wir dann ein paar Strohballen und dann war aber vieles virtuell. Die Proben dauerten ewig und dann kam so eine Sendung und alle dachten, ey, das gibt's jetzt nicht. Wir haben nachher gesagt, komm, egal, ob virtuell oder nicht, aber das Ding ziehen wir durch. Du konntest noch faxen in die Sendung. Es war ein absolutes Highlight, natürlich auch noch mit einem brillanten Ende. Und das hat sich auch ganz tief eingebrannt.
Also das ist schon für dich auch so ein absolutes Highlight in deiner Journalistenkarriere, kann man das so sagen? Auch wenn du jetzt nicht mehr Eishockey machst seit vielen Jahren?
Ja, das ist schon, natürlich ist das ein absolutes Highlight. Also zum einen, wer erlebt das schon, ne? Dass ein Deutscher dieses dicke Teil holt. Zum anderen musste ich mich damit dann auch richtig thematisch auseinandersetzen. Wolfgang Büttner schickte immer aus Amerika irgendwas und die gingen da auf. Und das hat mich dann tatsächlich nachher auch gepackt. Also ich war jetzt, davor war ich nie so der NHL-Freak, geschweige denn, dass ich irgendwas wusste. Und das hat mich dann schon gepackt. Und wie gesagt, diese Eishockey-Zeit an sich war sowieso toll, weil es eben viel zu lernen gab. Du standst auch nicht so unter Beobachtung. Wir haben auch Dinger gemacht, da würdest du heute sagen, um Gottes Willen, wenn die jetzt noch einer aus dem Archiv rausholt, das ist Fremdschämen hoch 10. Aber das konntest du alles ausprobieren. Nochmal, du standst nicht so im Fokus. Das gab es dann sonntags um 14 Uhr, war dann das Topspiel beim Eishockey. Und tolle Leute da kennengelernt, mit tollen Leuten zusammenarbeiten dürfen. Fritz von Ton und Taxis zum Beispiel, von dem ich da auch sehr viel angenommen habe, weil das ist halt wirklich ein ganz feiner Mensch, der auch in dieser ganzen Crew für eine enorme Fröhlichkeit und Freundlichkeit gesorgt hat.
Ist das so auch das Wichtigste mit, neben der Arbeit natürlich an sich, dass es mit den Kollegen passt? Muss es ja im Endeffekt, ne? Weil sonst eine miese Arbeitsatmosphäre jetzt die Qualität des Produkts nicht unbedingt erhöhen würde.
Das war damals ja noch besonders krass. Premiere saß in Hamburg und wir sind dann mit 10, 12 Leuten alle gemeinsam geflogen. Jedes Wochenende dann, Eishockey gab es halt nur entweder im Westen oder im Süden, dann sind wir jedes Wochenende mit allem Mann in Flieger. Es gab auch nicht so viele Technikfirmen. Also das waren dann immer schon dieselben Leute. Und insofern wäre das schon dann kontraproduktiv gewesen, wenn du dich mit dem einen oder anderen nicht so richtig gut verstanden hättest. Und das war schon wie eine Familie. Und wenn ich die Jungs dann, also die jetzt auch mittlerweile alle gestandene Männer geworden sind, heute noch sehe, von den Kabelhilfen zum Beispiel, die sind jetzt teilweise, sind die Ü-Wagenleiter oder machen die Technik auf dem Ü-Wagen und. Und das ist schon toll, was so aus denen alles geworden ist und dass dieser Kontakt auch immer bestanden hat.
Jetzt haben wir aber die ganze Zeit nur über Sachen geredet, die Spaß gemacht haben. Was hat denn keinen Spaß gemacht in der Zeit damals?
In der Zeit damals gab es wenig, was keinen Spaß gemacht hat. Oder um zu sagen, es gab eigentlich nichts, was keinen Spaß gemacht hat. Ich konnte so viele Sachen machen. Ich habe dann bei Premiere, was auch kaum ein Mensch weiß, ich habe den Teletext erfunden bei Premiere. Michael Pfad kam, sagte immer, kannst du nicht hier mal so ein Konzept schreiben für einen Teletext? Also, Teletext erfunden. Und das Erste, was ich gemacht habe, und da freue ich mich immer noch, wenn ich heute auf die Seite 100 im Teletext gucke, das Erste, was ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, ey, es kann nicht sein, dass irgendwie, wenn einer einschaltet, dass der erstmal runtertickern muss irgendwo hin, und das dauert ja ewig, um A zu gucken, wie die Zwischenstände sind, oder um B zu gucken, was überhaupt gerade im Programm läuft. Also habe ich gesagt, wenn einer Premiere einschaltet, soll sofort auf Seite 100 sehen, wie es A beim Fußball steht. Das war dann samstags nachmittags, 15 Uhr waren da immer die Ergebnisse alle drauf. Oder aber sonst eben sieht, was gerade im Programm läuft. Und wenn du heute guckst, machen das alle Teletexte so. Also habe ich echt immer noch Spaß dran. Und das war halt was komplett anderes. Das hat schon alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zwar auch sicherlich anstrengend, also auch die Reisen, aber das ist 20, 30 Jahre her. Das ist natürlich auch jung und da gab es nichts, was keinen Spaß gemacht hat.
Dann müssen wir über diese 20, 30 Jahre dazwischen ja auch noch sprechen. Irgendwann kam dann Arena für dich und Premiere ging zu Ende. Das ging jetzt nicht so zu Ende, wie du dir das wahrscheinlich gewünscht hast, ne?
Nee, das ging dann nach lange, langer Zeit ging das dann leider nicht so zu Ende, wie ich es mir gewünscht habe, nach 13 Jahren. 2005, damals ging Premiere an die Börse und es gab einen Geschäftsführer, der davor schon einen anderen Fernsehsender auch ebenfalls an die Börse gebracht hatte. Und das passte dann halt nicht ganz so gut, ich und der Börsengang oder der Börsengang und ich. Und dann haben wir uns getrennt.
Es war aber wahrscheinlich nicht nur der Börsengang ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, das passt nicht mehr, beziehungsweise Premiere gesagt hat, das ist nicht mehr so okay. Ich habe zumindest gelesen, es waren auch ein bisschen unterschiedliche journalistische Philosophien. Was war denn damals oder ist immer noch, hoffe ich zumindest, deine journalistische Philosophie? Vielleicht auch mal ein bisschen anecken?
Ja, durchaus auch mal anecken und die Philosophie hat sich ja auch wieder ein bisschen gewandelt. Wie gesagt, wenn du ein Unternehmen an die Börse bringen willst, dann willst du jetzt nicht unbedingt lesen, dass sich deine Mitarbeiter in irgendwelchen Interviews mit Leuten fetzen, die wichtig sind für den Börsengang. Das kann ich auch absolut nachvollziehen und habe da mittlerweile auch vollstes Verständnis für. Das hat mich natürlich damals schon aus der Bahn geworfen. Also das war schon ein ganz entscheidender Einschnitt in mein Leben. Aber wenn man dann jetzt so irgendwann dann zurückblickt und wenn dann irgendwann so das ganz tiefe Tal durchschritten ist, hat es natürlich auch neue Chancen ermöglicht. Ich wäre ja nie dazu gekommen, mal ein Spiel live zu kommentieren, wenn eben das nicht passiert wäre. Ich war immer der Moderator, ich war immer der Interviewer, stand auch für meine Interviews. Aber mich als Live-Kommentator hat ja niemand auf dem Zettel gehabt. Danke, Margit.
Ja, danke. Denn hier werden die nächsten Getränke angeliefert. Du hast aber auch schon am Anfang der Sendung gesagt, du warst mehr so der Moderator und Field-Reporter. Und dann auf einmal das Kommentieren. Musstest du dich da sehr umstellen? Musstest du viel dazu lernen zu dem Zeitpunkt?
Ich musste alles lernen. Also ich habe ja jahrelang viele richtig gute Kommentatoren gehört, Top-Kommentatoren gehört, von denen man sich dann ein bisschen was angezogen hat. Klar, musste ich alles lernen, weil 90 Minuten live zu kommentieren, ist ja nur was komplett anderes, als sich nachher hinzustellen und 3, 4 oder 5 Fragen zu stellen oder vorne den Grüßonkel zu machen. Ich bin auch, nachdem ich dann kommentiert habe, nachher komplett anders an Interviews rangegangen, dass ich nachher immer das Erste, was der Kommentator ja macht, ist die Frage nach der Aufstellung. Als Moderator habe ich mir die Frage nicht immer direkt als Erstes gestellt. Und da musste ich dann schon viel lernen, weil das ja auch viele Bereiche sind, die du lernen musst. Klar, ich habe immer gesagt, nee, komm, also jetzt ein Fußballspiel, klar, kann ich dir das auch kommentieren. Aber ich hatte da immer andere Ansprüche und wollte dann auch immer nicht jetzt den Leuten das schildern, was sie selber sehen, sondern auch erklären, warum und wieso das alles nicht funktioniert. Und da habe ich einiges arbeiten müssen, einiges lernen müssen, auch mit Trainern zusammengesessen, mir auch Sachen erklären lassen, die ich vorher auch gar nicht so gesehen habe. Und dann kommt natürlich dazu, dass du 90 Minuten sitzt ein Spiel kommentierst, dann natürlich auch Ansprüche hast, dass du nicht immer dasselbe Vokabular benutzt und, dass du mal mit der Stimme variierst. Und da bin ich zum Beispiel, kann ich Ali Schmidt-Fleckenstein, der war damals Chef bei Arena, und Uwe König, der mittlerweile ja auch bei Sky ist, der war Fußballchef, bin ich sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben. Und ich habe die ersten 8 Spiele spielte immer unter Haching mit.
Hätte besser laufen können, glaube ich dann. Nichts gegen Unterhaching, aber damals ja so ein bisschen graue Maus. Wir machen eine kurze Pause an der Stelle und gleich erzählt uns dann Christian Sprenger bei hier hinter den Kulissen, wie das denn so war, dieses Experiment Arena, das ja nicht besonders lange gehalten hat. Wir sind angekommen im letzten Teil bei Hinter den Kulissen mit Christian Sprenger, der heute mein Gast ist, beziehungsweise wir haben uns hier im wunderschönen Köln-Junkersdorf getroffen. Im Hintergrund die Autos und der Wind vor allem. Wir hoffen, dass es nicht gleich anfängt zu regnen. Ja, Christian, Arena, da waren wir stehen geblieben und das war wirklich relativ verrückt. Als das damals kam, habe ich gedacht, oh nein, jetzt musst du ja wieder einen neuen Receiver kaufen und einen neuen Vertrag abschließen, wenn du die Bundesliga sehen willst. Das ging auch dann relativ schnell in die Hose.
Leider ging es relativ schnell in die Hose, um nochmal kurz unter Haching aufzuwärmen. Das war eine gute Erfahrung. Dadurch, dass du 8-mal hintereinander dieselbe Mannschaft gesehen hast, kannte ich natürlich dann immer nachher ein Team aus dem FF, musste mich da nicht mehr so vorbereiten, habe auch vieles gelernt, wo ich jetzt heutzutage sage, ey, klar habe ich beim 2. Mal unter Haching kommentiert, nicht mehr die Geschichten erzählt, die ich beim 1. Mal kommentiert habe. Das hast du heute ganz oft. Da kommentiert plötzlich einer am 33. Spieltag Ingolstadt und erzählt mir alle Geschichten, die ich schon 33 Mal gehört habe, weil er das 1. Mal Ingolstadt hat. Also so Sachen würden mir da zum Beispiel nie passieren. Und ich habe viel 2. Liga kommentiert, auch Konferenz kommentiert bei Arena, viel internationalen Fußball, spanischen, das hat einen Riesenspaß gemacht, das hat auch einen enormen Lerneffekt gehabt, weil das halt noch was anderes ist, wenn du eben nicht im Stadion sitzt, sondern wenn du vom Monitor abkommentierst. Und ja, es war schade und ganz, 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 ganz traurig. Für mich jetzt insbesondere deshalb traurig, weil ich angefangen habe zu kommentieren. Da haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Erstmal nur einen Jahresvertrag. Ich war der Einzige, der nur einen Jahresvertrag hatte. Die anderen hatten alle einen 3-Jahres-Vertrag. Ich habe dann tatsächlich noch einen Vertrag zugeschickt bekommen, weil sie gerne mit mir weitermachen wollten. Ich wollte auch gerne weitermachen. Ich habe den Vertrag unterschrieben, der ist aber leider nie mehr zurückgekommen. Ja, das war so das erste Mal, dass mir das Kartellamt dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Arena war also dann relativ schnell beendet. Dieses Kapitel war sehr, sehr kurz. Ein Jahr hat der Sender im Prinzip überlebt und das war es dann auch schon. Dann hat sich Premiere wieder die Rechte gesichert, beziehungsweise Sky. Und dann bist du irgendwann ja im Prinzip so über Umwege, so halbwegs zu denen zurückgekehrt, kann man schon so sagen. Du hast viele kleine Sachen dann auch gemacht, aber jetzt machst du Schulungen für die Field Reporter und Moderatoren. Wie kam es denn dazu, dass die dann auf einmal gesagt haben, dafür ist Christian Sprenger der richtige Mann für uns?
Also erstmal nach Arena kam noch 2 Jahre Vodafone. Da haben wir Mobile TV gemacht, da haben wir Konferenz gemacht. Uli Potowski und ich haben 5 Spiele gemeinsam kommentiert in der Konferenz, weil Burkhard Weber schon damals sehr innovativ gesagt hat, pass mal auf, wir können nicht auf so einem kleinen Monitor, damals gab es noch keine LTE und nichts, wir können nicht auf so einem kleinen Monitor 5 verschiedene Stimmen. Also haben wir 2 Stimmen und wir haben dann 5 Spiele gemacht. Es war schon heftig, aber wir hatten einen Leiter dabei, der Burkhard Weber hieß, das war klasse. Der hat dieses ganze Ding damals verantwortet. Zudem habe ich auch nie den Kontakt verloren. Und als er dann irgendwann bei Sky Sportchef wurde und da unterschrieben hat, dann haben wir uns mal zusammengesetzt und dann haben wir überlegt, was man so alles machen kann. Ich habe schon 2010 während der WM kleinere Beiträge gemacht für Sky, hießen die da schon. Ich weiß gar nicht, ob sie 2010 schon Sky hießen. Und als Burkhard Weber dann kam, haben wir uns zusammengesetzt, was kann man machen. Und er ist einer, der nicht nur ungeheuer kreativ ist, sondern der auch Wert darauf legt, dass seine Leute sich immer, immer weiterentwickeln. Und so kam das dann. Und das ist halt eins meiner vielen Standbeine, dass ich jetzt eben als Coach unter anderem für Sky arbeite.
Was ist denn die Standardfrage, die ein Field Reporter nie stellen darf?
Da hört es schon auf, weil ich immer sage, das ist mir zu schwarz und weiß. Letztlich geht es ja immer um dieselben Fragen. Und klar ist es verpönt, wie fühlen Sie sich? Ja. Ob ich jetzt aber frage, wie fühlen Sie sich oder wie ist Ihre Gemütslage, wenn wir jetzt in die dramatische Szene kommen und es steigt irgendwer ab, dann heulen die. Ja, was willst du die dann groß fragen? Natürlich ne, verpönt ist. Eigentlich, wie fühlen sie sich? Letztlich ist es aber die Frage, die sich jeder stellt. Also das muss dann jeder Field-Reporter für sich selber entscheiden. Und es sind alle Fragen erlaubt, finde ich. Man sollte nicht unbedingt ein Oder an die Fragen hinten dran hängen oder zwei Fragen in einem stellen, was es auch oft gibt, sondern einfach eine Frage. Und viel kommt halt auf die Situation. Und das sage ich immer, ihr müsst dann auch situativ entscheiden, wie geht ihr in so ein Gespräch rein.
Intern ist das ja sicherlich ein bisschen anders, da wird sicher auch gelobt, ist ja klar. Aber dieser Job als Field Reporter oder Kommentator ist ja unglaublich undankbar. Denn von den Fans beispielsweise kommt ja nie, ah, der ist super oder der ist super, sondern da hört man immer nur, um Gottes Willen, nicht der schon wieder und was stellt der denn für Fragen und der mag meine Mannschaft ja gar nicht. Ist schon ein bisschen undankbar, dieser Job, muss man schon sagen.
Also Kommentator klammern wir jetzt mal aus, weil ich finde, Kommentator ist sowieso sehr subjektiv. Das hat ja mit mögen oder nicht mögen zu tun. Das ist einfach Geschmackssache. Also es sei denn, einer verwechselt jetzt pausenlos die Mannschaften oder die Spieler oder liegt fachlich falsch, aber da kenne ich nicht einen Kollegen bei keinem Sender, der alles durcheinander bringt. Also da kenne ich wirklich nicht einen. Und ich sage immer, und das sage ich auch in jeder Schulung immer, der schwierigste Job ist nachher der des Field Reporters, weil eben die Situation einzuschätzen ist. Da kommt einer, früher als ich es gemacht habe, kamen die direkt vom Platz, die kamen direkt auf uns zu. Da kam nicht erst noch der Pressesprecher und hat mit denen eine Minute gesprochen oder die wurden vor eine Wand geführt, die kamen direkt auf dich zu. Aber trotzdem ist das das Schwierigste, nach dem Spiel drei vernünftige Fragen zu stellen.
Was gibst du denn deinen Schülern, ja, kann man ja so sagen, dann am häufigsten mit auf dem Weg? Was ist das Wichtigste für die dabei?
Situation. Immer noch. Die Situation und dann auch die Antizipation. Also zum einen zu sehen, Augen auf, gucken, was passiert drumherum, wie sieht der aus, schau ihm in die Augen, dann weißt du sofort schon, was los ist. Und Antizipation heißt, sich vorher hinsetzen und sagen, Mensch, was kann eigentlich passieren hier und heute? Oh, die können absteigen, das und das kann da auf mich zukommen.
Wenn du dann am Wochenende selbst Fußball-Bundesliga guckst, kannst du dann überhaupt noch neutral gucken? Oder wenn dann hinterher ein Interview geführt wird, sagst du, oh, das hat er falsch gemacht oder das hat er gut gemacht, wie betrachtest du das überhaupt noch?
Falsch und richtig ist sowieso auch nicht richtig. Und ich gucke schon genau hin, wer wie wo was macht. Am Wochenende kann ich jetzt relativ selten gucken, weil ich ja selber auch unterwegs bin im Stadion und immer Interviews mache. Das ist ja so das zweite Standbein. Also ich mache selber ja auch noch Interviews, was auch ganz gut ist, weil dann sehe ich auch mal, dass es nicht immer so einfach ist, wie ich es den Kollegen oftmals sage, wie sie es machen sollen.
Hast du denn aber zumindest mal selber die Erfahrung gemacht, dass, ja, wie soll ich das formulieren, diese Interviews im Prinzip, ich will nicht sagen, teilweise gar keinen Sinn ergeben, aber dass es mehr eine Pflicht ist, die man ja machen muss, weil das die Zuschauer mehr oder weniger erwarten und man vielleicht als Journalist denkt, eigentlich müsste ich die Spieler jetzt lieber in Ruhe lassen. Vielleicht gerade auch nach einem Abstieg oder solchen Situationen, wie du die eben angesprochen hast.
Ja, aber es gehört halt eben auch dazu und Da müssen dann beide durch. Also da kann auch kein Zuschauer jetzt denken, dass das dem Reporter jetzt Spaß macht, da einem zu fragen, Mensch, wie geht's denn jetzt weiter hier nach der Niederlage oder nach dem Abstieg? Da hängen ja teilweise auch Existenzen dran. Also wenn du jetzt mal auch eine Liga tiefer gehst oder so. Das ist dann schon nicht so einfach, aber es gehört halt dazu.
Wie groß ist denn bei dir die Freude oder kannst du die überhaupt empfinden, wenn du einen jungen Kollegen siehst nach 2, 3 Jahren, wo der bei dir durch die Schulung gegangen ist und hinterher hat er sich deutlich weiterentwickelt?
Natürlich ist es eine große Freude zu sehen, wie sich der oder die Kollegen entwickeln oder wie sie auch das machen, was jetzt besprochen worden ist und was wir gemeinsam erarbeitet haben. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, pass auf, du musst das jetzt so oder so machen, sondern ganz wichtig ist ja auch, dass jeder so ist, wie er ist. Und das ist ja das Schwierigste. Die sollen ja alle authentisch bleiben. So, das ist der Weg, den ich versuche, mit ihnen zu gehen, wo ich versuche, sie zu begleiten. Am Ende aber müssen sie dann diesen Schritt selber machen.
Jetzt denken viele, sie könnten Journalismus mal eben so machen. Ich ja auch, ja. Und machen dann einfach irgendwas. Wie würdest du denn das Niveau des Sportjournalismus im Vergleich zu vor 20 Jahren ansiedeln in Deutschland? Denn es gibt natürlich viele neue technische Möglichkeiten, aber wie ist das Niveau der Journalisten anzusiedeln?
Boah, das ist natürlich auch schwierig und auch nicht so einfach zu beantworten, weil auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und es ist natürlich auch vieles nicht nur der neuen Technik geschuldet, sondern vieles natürlich auch dem Geld geschuldet. Und wenn ich manchmal so sehe, wer da mit welchen Mitteln jetzt Interviews machen muss, oder du siehst halt irgendwie ganz, ganz junge Leute, die stehen dann mit der Kamera und machen irgendwelche Interviews, wo ich dann denke, das muss jetzt auch nicht unbedingt besser sein, aber das ist ein Zeichen der Zeit. Was halt nicht sein kann, ist, wenn nur noch Fans Interviews machen.
Also Kritik in Richtung Blogger oder Fanseiten?
Ja und nein. Also sie können ja alle schreiben, auch was sie wollen, oder auch Fans natürlich auch ihre Meinung schreiben. Nein, ich meine jetzt, wenn nach dem Spiel oder wenn Interviews gemacht werden mit Spielern und da fehlt jedwede Distanz. Wenn ich denke, oh, der hat jetzt aber genauso wie der Spieler ein rotes oder ein grünes oder ein blaues Trikot an. Das meine ich.
Gut, das sollte angekommen sein und ein paar Fragen habe ich noch vorbereitet. Gibt es mal eine Sportart, die dich nochmal reizen würde oder wo du sagst, schade, dass ich das nie machen konnte?
Jetzt kommentieren oder in echt?
Nee, ich würde schon sagen kommentieren oder moderieren oder dann Field Reporter, was auch immer, in welcher Funktion du dir das dann halt vorstellen könntest.
Nee, gibt's keine. Außer Fußball gibt's da wirklich keine.
Dann sind wir beruhigt, dass wir dich weiter im Fußball sehen können. Was macht denn für dich einen guten Sportjournalisten aus?
Dass er sich nicht gemein macht mit irgendwelchen Sachen, was ich gerade schon gesagt habe, dass er immer noch eine kritische Distanz bewahrt und dass er weiß, worüber er berichtet, dass er auch weiß, für wen er was macht.
Was war denn dein beeindruckendstes Erlebnis als Journalist? Vielleicht hast du einen Interviewpartner gehabt, wo du hinterher sagst, der hat mich schon vom Hocker gehauen.
Schweigen im Walde, nein, ich fange sofort an. Das ist jetzt schwer, es gab viele beeindruckende Erlebnisse. Es gab ganz viele beeindruckende Erlebnisse. Ob das jetzt unbedingt ein Interview war, würde ich jetzt nicht sagen, weil halt in den Interviews geht es ja dann doch eben meistens um Sport und um Resultate. Sicherlich eins der prägendsten Interviews für mich, weil es auch damals dann groß diskutiert wurde in der Presse und mit einem riesen Nachklang war dieses Udo Lattek-Interview von vor 30 Jahren. Es gab schon so ein paar Sachen, die hängen geblieben sind, wo auch mal einer wütend aus dem Studio rausgelaufen ist oder so. Da gab es viele Sachen, die mich geprägt haben, aber es sind eher so die Erlebnisse, die hängen geblieben sind. Also vielleicht haben wir noch Zeit für das Abschlussergebnis Japan-Südkorea bei der WM. Ich war beim Spiel um Platz 3 und durfte dann auch noch zum Finale fliegen von Südkorea nach Japan. Und die Flüge waren so eng getaktet. Ich kam dann an auf dem Flughafen und der Weiterflug ging und dann sagte die Stewardess zu mir, pass mal auf, setze sich hier rein. Dann saß ich im Rollstuhl und dann hat die mich an allen Schlangen vorbeigeschoben, an der Sicherheit vorbeigeschoben und dann durch so einen super Sondereingang vorbei und sagte dann zu mir, now you can stand up. Und ich habe nur gesagt, like Jesus. Und sie sagte, ja, like Jesus. Und dann saß ich im Flugzeug und habe dann 2002 das WM-Finale live sehen können. Das sind so die Erlebnisse, die dann noch so im Kopf bleiben, eher als jetzt Interviews, auch wenn es da tolle gab.
Christian Sprenger hat heute viel Frösche im Hals, fällt mir auf. Vielleicht noch einen Schluck trinken, aber das Glas ist auch schon wieder leer und das bedeutet, dass wir mehr oder weniger am Ende der Sendung angekommen sind. Ja, was würdest du denn allen, die jetzt zuhören und Journalisten werden wollen, nochmal mit auf den Weg geben, so abschließend?
Sich gegen Birkenpollen impfen zu lassen.
Da sind wir ja hier am Birkenhof genau an der richtigen Stelle.
Deshalb, das ist das Problem mit den Fröschen im Hals, eben die Birken. Dass man alles von der Pike auf lernen soll und dass man vor allen Dingen auch immer beide Seiten hören soll.
Da kann ich mich absolut mit einverstanden erklären. Christian, herzlichen Dank für deine Zeit. Du kannst jetzt deine Allergietablette nehmen. Ja, an uns krabbeln die Tierchen auch schon hoch, obwohl es ein sehr, sehr schönes Ambiente ist. Es geht natürlich hier weiter im Programm von meinsportradio.de. Das war's für die heutige Ausgabe von Hinter den Kulissen und ich sage danke fürs Zuhören.